Diese Art von Verfahren ist also ein Verfahren zur Kompression. So ähnlich, das kann man vergleichen mit dem, was wir auch selbst erfahren. Auf unserer Retina zum Beispiel, auf dem Auge, haben wir 100 Millionen Zellen. Diese Zellen liefern Signal in einen optischen Nerv, der ist nur 1 Million Fasern dick. Wir müssen also eine Kompression machen von 100 Millionen auf 1 Million. Und wenn wir dann noch 1 Million Bits pro Sekunde zeitlich durchschleusen durch den Nerv, dann wissen wir, dass wir in Wirklichkeit in unserem Verstand aber nur rund 7 Bit pro Sekunde ankommt. Mehr schaffen wir nicht. Können wir nicht erfassen. Das bedeutet, von 100 Millionen auf 7 ist eine Menge Kompression. Und unser gesamtes System ist dazu aus, diese Masse an Informationen zu komprimieren. Deshalb sind Kompressionsverfahren natürlich in unserem Organismus sehr wichtig, bei allen Lebewesen wichtig, bei auch allen intelligenten Systemen ziemlich wichtig. Das heißt also, intelligente Systeme versuchen, Informationen entscheidend zu kodieren, zu komprimieren, um mit möglichst wenigen Dingen umzugehen zu müssen. Und ein Verfahren dafür ist das PCA-Verfahren, was ich Ihnen heute nochmal vorgestellt habe. Zum Abschluss von dem einleitenden Teil, jetzt meine Frage an Sie, das sollten Sie eigentlich jetzt gelernt haben. Angenommen, diese Menge an X-Werten bildet ein Hyperellipsoid, also eine elliptische Datenmenge. Denken Sie sich im Dreidimensionalen, das ist wie so ein Ei, aber so langgestreckt ist. In welche Richtung gehen die beiden Eigenvektoren? Oder die ersten der beiden, wie groß sind die Eigenwerte dazu? Frage. In welche Richtung gehen die Eigenvektoren bei so einem, was ist das, Football-Ei oder sowas? Ja?
Also ohne jetzt sagen können zu sagen, eine in die längste Richtung, also in die längste.
Genau, und das die weiteste Ausziehung von dieser Ellipse.
Und dann
orthogonal. Und in welche Richtung, wenn man da 3 Stück hat, ist nicht so richtig klar. Dazu kommt die zweite Frage. Angenommen, Sie, das Ganze bildet nicht ein Ellipsoid, sondern eine Hyperkugel mit der Varianz gleich 1. In welche Richtung gehen die Eigenvektoren? Was sind die Eigenwerte? Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, tricksiger. Bitte? Eine Hyperkugel. Also die Daten sind alle in einer Kugel drin, im dreidimensionalen Raum. Nehmen Sie mal eine dreidimensionale, eine normale Kugel. Das reicht als Anschauung. In welche Richtung gehen die Eigenvektoren davon? Und wie groß sind die Eigenwerte?
Würde das bei einer richtigen Kugel eigentlich überhaupt eine Rolle spielen?
Eigentlich nicht, genau. Irgendeine Richtung, jede Richtung ist eine Eigenrichtung, weil sie müssen nur senkrecht zueinander stehen. Das ganze Basissystem muss halt orthogonal sein. Aber die Ausrichtung ist egal, weil die Varianz ja in allen Richtungen gleich ist. Es gibt keine Vorzugsrichtung. Und die Varianz ist gerade 1. Mit anderen Worten, bei so einem System, dann finden Sie keine beredete Richtung. Jede Richtung ist gleich gut. Jede Transformation ist gleich gut. So ein System können Sie also gar nicht optimieren. Da können Sie nichts weglassen. Das ist überall, weil die Varianz gleich ist. Sozusagen das, um das Ganze abzurunden. Dagegen, sobald Sie Strukturen haben in dem Datenraum, sobald da größere Abmessungen sind, kleinere und Dicken und größere Dicken, sofort können Sie ein Basissystem reinlegen, um das eine wegzulassen und das andere davon nur zu profitieren. Gut. Jetzt habe ich Ihnen was erzählt über PCA. Bevor ich Ihnen was über PCA-Netze erzähle und wie man das lernen kann, das Ganze, möchte ich Ihnen eine Anwendung präsentieren. Eine Anwendung, die nicht ganz unwichtig ist, nämlich die Anwendung von Transform Coding. Transform Coding ist eine Anwendung, die im täglichen Leben dauernd drin steckt. Wir wissen es nur nicht so genau. Danach möchte ich Ihnen ein bisschen was über solche Netze erzählen, die das lernen können. Bisher haben wir ja nur Eigenvektoren bestimmt. analytisch kann man machen, numerisch kann man auch, gibt es diverse Algorithmen für. Das Lernen zeige ich Ihnen noch. Vorher möchte ich Ihnen noch eine Anwendung zeigen. Transform Coding. Transform Coding reiht sich ein in die Codierungsverfahren. Es gibt eine verlustfreie Codierung, maximal ungefähr 1 zu 2 im Normalfall. Das ist dieses ZIP-Lempel-Verfahren. ZIP-Files, die kennen Sie alle. Die beruhen alle auf dem ZIP-Lempel-Verfahren. Das ist verlustfrei, hat aber seine Grenzen. Sie kommen nicht weiter. Wenn Sie dagegen wesentlich weiterkommen, statt 1 zu 2 auf 1 zu 20, 1 zu 100 und mehr, dann müssen Sie andere Verfahren wählen. Und dazu müssen Sie Verlust zulassen. Nicht zu viel, aber ein bisschen. Und eine Idee ist beispielsweise sowas zuzulassen bei Telekommunikation, wie Telefonen oder Satellitenübertragungen, in bestimmten Fällen jedenfalls, Bilddatenbanken. Sie müssen nicht alles speichern, Sie müssen nur die wichtigsten Dinge speichern. Digitale Musik, MP3-Verfahren, ist ein typisches Kompressionsverfahren, was verlustbehaftet ist. Das heißt, MP3 hat Verluste, aber die hören Sie fast gar nicht. Und deshalb akzeptieren alle Leute, dass diese MP3-Files nur ein Zehntel des Speicherplatzes brauchen, wie WAV-Files zum Beispiel, aber fast sich genauso anhören. Nur Enthusiasten hören noch den Unterschied, wenn man da genau hinhört. Je nach Kompressionsrate. Gut. Das ist also Motivation. Wozu das? Allgemein kann man sagen, Multimedia-Daten, MPEG-7 ist eine typische Sache, haben Kompressionsverfahren nötig und verwenden sie auch. Und alle Sprachtelefonie, die Sie machen über Handy oder sonst wie, die läuft digital ab und da sind Kompressionsverfahren drin. Wir haben ein Kompressionsverfahren kennengelernt und das möchte ich Ihnen jetzt nochmal genauer vorstellen. Was wir haben, sind Eingabekanäle, bei denen machen wir eine lineare Transformation. Wir haben gelernt, da bietet sich beispielsweise an, eine entsprechende Transformation mit Hilfe von Eigenvektoren hinzubekommen. Aber allgemein ist es so, dass alle Kompressionsverfahren Eingaben haben, die transformieren das auf entsprechende Daten, Koeffizienten, die sie behalten und welche diese weglassen. Die bleiben konstant oder die lassen sie einfach wegfallen. Dann wird das Ganze erst einmal in ein spezielles Ding reingepackt. Da wird eine Vektorquantisierung gemacht. Vektorquantisierung, wozu? Kann sich jemand das vorstellen? Wozu Vektorquantisierung? Also was ist Vektorquantisierung? Haben Sie eine Idee? Nee? Vektorquantisierung. Nun, vielleicht sollte ich kurz aus reinem Interesse dazu was einschieben, was Vektorquantisierung ist. Es läuft Ihnen garantiert noch über den Weg. Dann wissen Sie schon mal, was es ist. Unter Vektorquantisierung versteht man nichts anderes als eine Quantisierung von Vektoren. Was ist ein Vektor? Haben wir. Das sind einfach ein Tupel von Zahlen. Und wir nehmen mal an, in zweidimensional. Wir haben einen Wert davon, durch einen Punkt ausgedrückt. Dann kann man noch mehr Punkte nehmen. Das sind alles reelle Zahlenpaare. Man kann jetzt sagen, ich teile das Ganze, den ganzen Raum auf in ein Gitter, Intervalle. Und sage, statt dass ich diesen Wert hier transportiere und sage, diesen Wert möchte ich rüber dran, sage ich, hier gibt es einen Index, beispielsweise bis 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und sage, dieser Punkt ist in diesem Ding drin, in diesem kleinen Intervall und in dem Intervall zwischen 1 und 2, ich nehme das mal ein bisschen so, das ist mein Intervall Nummer 1, Intervall Nummer 1, das heißt, statt diesem Punkt sage ich einfach nur, 1,2. So. Und das sind ganzzahlige Werte. Ich ersetze also einen reellen Wert durch einen Integer-Wert, was natürlich sehr praktisch ist, weil damit das Ganze kodiert wird, also komprimiert wird. Weiterhin kann ich dann aber sagen, statt so ein Tupel nummeriere ich die Dinge einfach durch. Das ist beispielsweise dann Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, es ist in Nummer 8 drin. Ich sage also nur noch 8, fertig. Ich sage keine reelle Zahlenpaar mehr, sondern ich sage nur noch einen einzigen Index. Und das nennt sich Vektorquantisierung. Der ganze Vektor wird quantisiert, es wird eine Klassenabbildung gemacht, eine Klasse von einem einzigen Intervall. Und die Intervalle kriegen eine Nummer und die Nummer werden gespeichert. Und damit wissen wir, okay, Nummer 8. Angenommen nun, wir kriegen die Zahl Nummer 8. Wie kommen wir dazu auf das Original wieder zurück? Wir müssen ja irgendwann auch mal dekodieren. Nun, da wird stattdessen der Klassenprototyp, der genau in der Mitte sitzt, der wird genommen. Das heißt, ich gehe auf den Klassenprototyp, nennen wir ihn mal X8, über und gebe den raus. Da mache ich natürlich einen Fehler. Der Fehler besteht aus der Differenz zwischen dem, was ich eigentlich hatte, und zwischen dem Prototypen, den ich habe. Aber das stört mich nicht weiter. Der Fehler ist klein genug. Wenn ich hohe Quantisierungsdichte mache, ist der Fehler klein genug und meine Ersparnis beim Transportieren der Daten ist groß genug. Statt einen reellen Wert muss ich nur noch eine einzige Zahl transportieren, Integerzahl. Das ist natürlich viel, viel schneller und auch weniger Speicheraufwand. Das nennt sich Vektorquantisierung. Vektorquantisierung. Und wenn ich es zurückgebe, das ganze Ding hier, die Zuordnung von dem Index zu dem entsprechenden Prototypen, Klassenprototypen, das ist das sogenannte Codebook. Und dieses Codebook, das muss ich wissen. Das muss ich einmal erstellen. Und wenn ich das habe, kann ich damit nicht nur in eine Richtung gehen, nicht nur von hier nach da, sondern eben zurück das entsprechende nachsehen und damit dekodieren. Und dann komme ich damit bei der Quantisierung zurecht. Das heißt, nochmal zusammenzufassen, ich kodiere so, dass ich die Eingaben abbilde auf wenige Ausgaben, die anderen lasse ich konstant. Dann mache ich eine Vektorquantisierung davon, im Prinzip von dem, was ich tatsächlich verwende. Hier habe ich jetzt unten angefangen, y1. Das heißt, also, das ist das, was ich nehme und das lasse ich konstant, lasse ich weg. Also gerade anders als die Sache vorher. Das, was ich also weiter speichern möchte oder übertragen möchte, mache ich eine Vektorquantisierung, damit reduziere ich es nochmal und dann umgekehrt, nach der Übertragung oder Speicherung, muss ich ein Codebook-Lookup machen. Das ist L irgendwo weggefallen. Ein Codebook-Lookup. Da suche ich mir also wieder das Original raus, gebe das rein, schiebe das rum, also mache ich eine entsprechende Dekodierung und dann bekomme ich eine Approximation wieder raus von dem, was ich normal hatte. Das ist also eine Kodierung und Dekodierungsverfahren, wie es üblich ist in der Signaltechnik. Typisches Beispiel ist MPEG, JPEG-Verfahren. Wie sie normalerweise verwendet werden. Die verwenden genau so eine Art von Codierung. Gibt es Fragen dazu? Ja?
Wie kommen wir dann ganz rechts wieder auf die Dekodierung? Ich meine, das ist ja nochmal wieder ein ganz anderer Automat.
Von hier, das ist eine gute Frage. Tatsächlich ist es so, dass die Dekodierung, es gibt eine schöne Eigenschaft, wenn Sie die Matrix der Eigenvektoren haben, die sind orthogonal aufeinander. Mit anderen Worten, ich muss sie einfach nur transponieren, das Ganze, und dann kriege ich die Eigenvektoren, sind hier wiederum einzusetzen, und dann multipliziere ich die mit denen, addiere das aufeinander, und dann komme ich genau wieder auf das Ursprüngliche. Also ich muss nichts Neues ausrechnen, ich kann die alten Dinger wiederverwenden. Das ist also das Kodierungs- und Dekodierungsschema. Und könnt auch nochmal in Anhang C nachlesen vom Skript. Jetzt möchte ich Ihnen eine Anwendung davon vorstellen, Bilder. Wie wird das gemacht? Nun, beim JPEG-Verfahren, MPEG, denkt man, dass die Bildgröße eigentlich zu groß ist, um das Ganze durchzuführen. Nehmen wir an, wir haben 4000 mal 3000, dann ist das die Zahl der Pixel, ist gleich der Zahl der Eingaben, das wären 4000, 3000, also so sagen wir mal um die 12.000 bis 20 Megapixel, heißt 20 Millionen Eingänge. Das ist ein bisschen arg viel, die Matrizen wären arg groß und das möchte man nicht. Aus diesem Grund versucht man das Problem klein zu halten und zerteilt jedes Bild in viele, viele kleine Blöcke. Üblicherweise bei JPEG verwendet man 8x8 Pixel große Blöcke und für die Farbe verwendet man 16x16. Also wird Farbe und Schwarz-Weiß wird extra kodiert, unabhängig voneinander. Man teilt da die entsprechende Farbinformation. RGB wird umgesetzt in andere Informationen. Okay. Wie funktioniert das? Nun, wir nehmen mal einen Block und der hat n Pixel. Und diese n Pixel, die können wir, wenn beispielsweise 8x8 sind gerade 64 Pixel, 64 Pixel heißt 64 Eingänge. Und die können wir jetzt in beispielsweise ein neuronales Netz reinpacken, als 64 Eingänge. Und wir haben entsprechende Anzahl von formalen Neuronen als Ausgaben. Und die machen uns dann die Transformation auf die entsprechenden Ausgaben, auf die entsprechende Kodierung. Umgekehrt entsprechend auch. Aber erstmal in diese Richtung, sodass wir aus dem zweidimensionalen Bild durch die Aneinanderkettung von dem Ganzen im Grunde genommen einen eindimensionalen Vektor machen. Hier mit diesen Neuronen, die können überall rangehen, von daher ist es gar nicht mal so hintereinander, einfach nur parallel. Aber wichtig ist, dass wir von unserem Denken her sagen, okay, aus zweidimensionalen Signalen mache ich ein eindimensionales. Das heißt, ich habe viele, viele Eingänge und dann behandle ich es genauso, wie ich es vorher gehabt habe in dem Schema. Ich kann so und so viel, ich muss es so transportieren, dass die wichtigsten Kanäle erhalten bleiben und die restlichen, die weniger starke Varianz haben, die werden weggelassen. Man kann nun einen Algorithmus drauf loslassen, einen PCA-Algorithmus, der lernt das. Wie er aussieht, erzähle ich Ihnen später. Der lernt das. Was kommt raus? Das kommt raus hier. Ich habe also hier 8 Neuronen und 64 Pixel, Grauwert. Das heißt also 64 Eingaben für 8 Neuronen jeweils. Bekomme damit bei 256 mal 256 Pixel von dem Gesamtbild 32 Unterbilder. 32 in der Richtung, 32 in der Richtung, 32 mal 30. So, Frage. Kompressionsgrad, wenn ich das mache, wie hoch ist der Kompressionsgrad dabei? Bei dieser Anordnung. Bitte? 1 zu 8, genau. Ich kriege bei 8 Neuronen nur 8 Ausgänge, 64 rein, 8 raus, macht 1 zu 8. Okay, ich habe also einen Kompressionsgrad von 1 zu 8. Nun, bei der Dekodierung, komme ich noch drauf, was ich beim Lernen rausbekomme, sind Eigenvektoren. Und die Eigenvektoren im zweidimensionalen Fall kann man auch entsprechend wieder anordnen, dann nennen die sich Eigenbilder. Die Eigenbilder, 8x8 Eigenbilder, Größen, das sind insgesamt für 8 Neuronen, 8 Stück, das sind die hier mal aufgemalt. So sehen die aus von den Helligkeitswerten. Und da sehen Sie, das hier fast gleichmäßig, ganz wenig, nur unterschiedlich. Hier haben wir eine helle Stelle, also einen starken Wert und da geht es dann runter. Hier haben wir auf der einen Seite einen hellen Wert, dann geht es sozusagen auf der anderen Seite runter. Sehr unterschiedlich. Eine Frage ist, sind das typische Bilder? Sind die nur bei diesem Bild? Was man also gemacht hat, ist, dieses Bild zerteilt in solche kleinen Blöcke und die Blöcke als Trainingsmuster verwendet. und die dann entsprechend immer reingegeben und damit trainiert. Und beim Rausgekommen haben sich dann solche Gewichtsvektoren, und die kann man dann zweidimensional anordnen, und dann sind es die Eigen, und dann sind es die Dinger, und das sind dann tatsächlich auch die Eigenvektoren. Man kann zeigen, dass dieser Algorithmus auch Eigenvektoren produziert. Gut, Eigenvektoren oder Eigenbilder. Die Frage ist natürlich, erstens, wie gut ist nachher die Rekonstruktion, und zweitens, was ist das hier für ein Zeug? Wieso sehen die so aus? Welchen Sinn hat das? Hat jemand eine Idee, wie die aussehen? Warum die so aussehen? Ja?
Das wichtige Stellen, was die Varianz in den Teilbildern angeht, sein?
Nee, weil das ja gemittelt ist über sämtliche Teilbilder. Das geht ja sozusagen drüber. Das ist ja eine Statistik über das gesamte Bild, grund genommen. Weil wir viele kleine Stückchen davon genommen haben als partielles Bild. Eigentlich ist es die Bildstatistik, die sich hier niederschlägt, drin. Bildstatistik, und man kann dann auch überlegen, wie allgemein ist die. Nun gucken wir uns erstmal die Dekodierung an. Das ist das dekodierte Bild. Nach dieser Kompression 1 zu 8 wurden nochmal vektorquantisiert, und dann hat man 0,36 Bits pro Pixel, was also nicht schlecht ist. Faktor 22 Kompression. Also Faktor 22 Kompression gibt das hier hinterher, was rauskommt. Von denen nach denen, der Unterschied ist nicht besonders groß. Er ist aber da. Sehen Sie einen Unterschied? Hauptsächlich, was man sieht, wenn man genau hinguckt, sind hier solche, sehen Sie dieses Ding hier? Hier solche Linien. Die gibt es auch so, und da sieht man die Größe von diesen kleinen Blöcken. Was typisch ist bei solchen Bildern, sind diese JPEG-Artefakte, die kommen dadurch zustande, dass der eine Block optimal ist neben dem anderen Block, aber beide haben einen Fehler. Und den sieht man dann, wenn ein Block eine Grenze hat zum nächsten Block. Deshalb, wenn man das vermeiden will, diese Striche hier, diese Artefakte, ist es sinnvoll, die Blöcke nicht genau nebeneinander zu packen, sondern vielleicht um einen Pixel zu überlappen, sodass sie sich ein bisschen smoother drüber gehen von einem zum nächsten, weil die dann natürlich automatisch besser approximiert werden. Ein Stück von dem anderen ist dann noch mitnehmen von der Aktivität. Aber gut, hier ist es mal direkt so gemacht, direkt nebeneinander, und da sieht man, dass diese vielen, vielen, vielen kleinen Kacheln das ganze Bild gut überdecken, gut approximieren, aber eben mit den entsprechenden Fehlern, Faktor 22. Man könnte sagen, ohne besondere Tricks ist so 1 zu 20 gar nicht so schlecht. Ich meine, 1 zu 2 ist das, was fehlerfrei wäre. Insofern ist der zehnfache Faktor gar nicht so schlecht für das, was fast gut rauskommt. Gut, das war jetzt das Beispiel Bildcodierung. Das Ganze nennt sich Transform Coding, weil man vorher transformiert, um die Kompression zu erreichen und diesen Code hinzubekommen. Im Unterschied zu anderen Codes, wo man einfach nur willkürlich mit Quantisierung direkt arbeitet, ohne vorher zu transformieren. Die Frage ist jetzt immer noch offen, diese Dinge hier, sind die willkürlich oder nicht? Nun, wenn man mal das Bild nimmt, man trainiert, dann bekommt man das raus. Nimmt man das und nimmt die Koeffizienten und zeigt das hier. Dann kann man natürlich auch ein beliebiges anderes Bild nehmen, da durchjagen mit diesen Gewichten hier, kriegt etwas raus und rekonstruiert. Und dann sieht man, dass das andere Bild auch gut ist, obwohl es nicht drauf trainiert worden ist. Also die Kompression mit Hilfe von diesen Dingern funktioniert gut, egal was für ein Bild man nimmt. Da fragt man sich, was ist denn typisch von denen, dass die so für alle Bilder gelten. Und das kann man genauer angucken, und an diesem Beispiel möchte ich Ihnen noch ein paar Begriffe einführen, in diesem Zusammenhang. Eigenschaften natürlicher Bilder. Wenn man mal den Fehlerquadrat anguckt und verschiedene Verfahren testet, diskrete Fourier-Transformationen und so weiter, Kahun-Löwe. Kahun-Löwe ist eine kontinuierliche Form von PCA. Also im Prinzip das, was wir vorher hatten. Dann sieht man, dass man die Anzahl der Komponenten, die man weglassen kann, einen Fehler verursacht. Und die Kurve, den kleinsten Fehler, das ist die Kahun-Löwe. Das heißt, was einen nicht weiter wundert, denn genau dazu ist er erfunden worden. Wir haben ja genau die Transformation gewählt, die den quadratischen Fehler minimiert. Und wenn wir das als Kriterium annehmen, dann ist es natürlich so, dass das die besten Ergebnisse liefert. Man sieht aber auch den typischen Verlauf. Hier haben wir die Anzahl der Komponenten, die weggelassen werden, beziehungsweise nicht die weggelassen werden, sondern die man verwendet in dem Ganzen. Man muss also dann gucken, wenn wir nur ganz wenige übrig behalten, nur 10 Stück, haben wir einen hohen Fehler. Haben wir mehr Komponenten, sinkt der Fehler rapide ab und ab einer bestimmten Anzahl brauchen wir den Rest überhaupt nicht mehr. Dann können wir bei 60 bleiben, ohne den Fehler groß noch zu verändern. Man kann auch insgesamt sagen, dass bei 64 Komponenten, wenn man das mal so aufmalt, bei 64 Komponenten man die meisten gar nicht braucht bei einem 8x8 Pixelbild, sondern man kann meist mit 8 Komponenten oder 10 Komponenten durchaus auch weitermachen, wie wir gesehen haben. Also der Vorteil von so einem Transform-Coding ist, dass wir es gerade so transformieren, dass wir eine Menge Variable weglassen können, ohne das Ergebnis stark zu verfälschen. Kleiner Fehler ist da, sicher, aber nicht groß. Wenn man beachtet, dass der Fehler 0 nur dann ist erst bei 65.000 Komponenten, dann sehen wir, dass wir erstaunlich mit 80 Komponenten hier schon einen sehr kleinen Fehler haben, dass wir die 65.000 wirklich nicht brauchen. Und das ist der große Vorteil von diesen Kompressionsverfahren. Sie werfen alles das weg, was man nicht in dem Bild sehen kann. Oder das, was sozusagen bei der Bildbeschreibung unnötig ist. Die Redundanz wird sozusagen rausgeworfen. Nun, das ist der Hintergrund davon. Wir können uns nur angucken, wie eigentlich die Korrelationen davon sind. Sie sehen, grün ist die beste Kurve, genau das, was wir machen wollen. Die Korrelation kann man modellieren. Man kann mal Pixel-Pixel-Korrelation machen. Also wie gut ist der Wert eines Pixels durch sein Nachbarpixel bestimmt? Da sehen wir, wenn wir die Korrelation bilden, also zwei Stück nebeneinander miteinander multiplizieren, je weiter wir von den Pixeln weggehen, umso weniger haben die miteinander zu tun. Je dichter sie dran sind, so höher ist die Korrelation. Und das lässt sich so ausdrücken. Wir sehen hier, das ist die Autokorrelation und das hier ist der Pixelabstand. Und Sie sehen den Pixelabstand, wenn wir den Pixelabstand größer machen, dann sinkt die Korrelation immer weiter weg, bis sie auf 0 geht. Wir haben eine hohe Korrelation mit sich selbst, klar, und dem Nachbarpixel nimmt sie dann immer weiter ab. Und diese Kurven können wir beschreiben durch so eine Modellierung, die wir mit der abfallenden Exponentialfunktion mal annehmen. Und damit haben wir die Funktion der Korrelationsfunktion erstmal gegeben, können uns sogar auch eine Matrix aufstellen. Und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie man daraus dann rausbekommt, was diese Eigenbilder sind. Zuvor noch kurz die Frage, wie sieht es aus im kontinuierlichen Fall? Wir müssen nämlich auf den kontinuierlichen Fall übergehen. Was sind Eigenvektoren im kontinuierlichen Fall? Nun, angenommen, wir haben einen Eigenvektor. Erste Komponente, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte. Der hat einen bestimmten Wert. Beispielsweise sowas. Entspricht dem, was wir in diesem Pixelbild gesehen haben mit diesen verschiedenen Helligkeitsstufen. Dann kann man das einfach durchziehen, das als Kurve ansehen. Das ist eine Funktion. Nennen wir sie mal Phi von I vom Index. Das können wir kontinuierlich machen, sagen, statt dass der Index diskret ist, ist er kontinuierlich. Und dann sind einfach Stützstellen einer Funktion Phi I. Und das nennt sich dann eine Eigenfunktion. In anderen Worten, ein Eigenvektor kann man als diskretisierte Eigenfunktion ansehen. Warum komme ich jetzt mit dieser Terminologie an? Nun, wir werden sie gleich brauchen, aber sie ist nicht unerheblich. Eigenvektoren und Eigenfunktionen sind etwas, was überall präsent ist. Und ein Beispiel davon ist, ich hatte es Ihnen mal genannt, wenn Sie irgendwo etwas haben, was schwingt und Sie hören den Ton, dann bedeutet es, dass dieses mechanische Dings durch die Anregung in eine Frequenz versetzt wird, was nichts anderes bedeutet, dass die Anregung durch die mechanische Verbiegung wieder der Anregung wird. Das ist die Eigenvektor. Die Eigenvektor bedeutet, dass wir eine Eigenfunktion rauskriegen mit einer Eigenfrequenz. In anderen Worten, die Mechanik, die hier drin steckt, und die lineare Transformation kann man direkt miteinander zusammenbringen. Und das ist ein wichtiger Fall, beispielsweise bei der Brückenkonstruktion. Jeder Ingenieur, der eine Brücke konstruiert, muss die Eigenfrequenzen ausrechnen von der Brücke. Und sie müssen so gemacht sein, dass wenn ein Sturm kommt und die Brücke schüttelt, dass auf keinen Fall die Eigenfrequenzen in der Länge der Brücke drin sind. Wenn das so der Fall ist, müsste sie vorher versteift werden oder lockerer gemacht werden. Denn wenn die mit den Eigenfrequenzen schwingen kann, dann schwingt sie so stark, dass sie kaputt kracht und runterfällt. Da gibt es schöne Filme davon, wo mal so eine Brücke gefilmt wurde, wie sie zusammenkrachte bei dem Sturm. Also deshalb gibt es auch immer bei allen Brücken solche Schilder für Bundeswehr, nicht im Gleichtakt drüber marschieren, denn dann wird die Eigenfrequenz angeregt und die Brücke kann zusammenstürzen. Also Eigenfrequenzen sind ein Horror für alle Ingenieure, die irgendwas konstruieren müssen und ziemlich wichtig, die müssen das Ding ja erstmal ausrechnen. Für uns sind sie interessant, sie sind die Verbindung zwischen dem kontinuierlichen Eigenfunktionen und Eigenvektoren, die diskrete Werte vorsehen. Jetzt kommen wir dazu, wozu wir sie konkret brauchen. Wir argumentieren also immer noch mit Eigenwerten. Nun, wir können die Gleichung aufstellen. Sie erinnern sich, das war eine Matrix mal Vektor gleich Eigenwert mal Vektor. Und das ist im kontinuierlichen Fall eine Matrix, das hier. Und der Erwartungswert davon ist ein Integral. Keine Summe, sondern ein Integral. Hier ist ein Doppelintegral, weil es für ein Bild ist, zweifach, dx, dx. Und das ist Lambda mal dem entsprechenden Eigenvektor und hier ist in unserem Fall eine Eigenfunktion. Wenn man das hat, dann hat man elegant von dem diskreten auf den kontinuierlichen Fall übergeleitet und kann versuchen, das Ding zu lösen. Das kann man lösen, ist gar nicht so schwer. Man muss es zweimal ableiten. Wenn man zweimal abgeleitet hat und sich überlegt hat, dass das ja alles separierbar ist, es sind Produkte von diesen Sachen, weil sie unabhängig sind in ihren Richtungen, Raumrichtungen, dann kommt man zur Differentialgleichung, zu diesem Ding hier. Und die Lösung von einer Differentialgleichung, zweifach abgeleitet plus das Einfache gleich 0. Haben Sie mal so Differentialgleichungen gelöst mit so Sachen? x2 Punkt plus irgendwas, x gleich 0, was da rauskommt? Nee? Wer hat schon mal sowas gemacht? Niemand. Ja, Sie. Und, was kommt raus?
Das ist ein harmonischer Oszillator.
Genau. Sinus, Cosinus, das sind die Funktionen, die erfüllen das. Und genau, das kommt auch raus. Was rauskommt, ist ein Cosinus. Entsprechend. Das sind Eigenfunktionen. Was Sie rauskriegen, sind die Eigenfunktionen von dem Ganzen, die sehen so aus. Wie so ein Eierkarton. So Sinus der oder Cosinus, der in beiden Raumrichtungen, also in zweidimensional, vorhanden ist. Das heißt, die Lösungen davon sind solche Cosinus-Sinus-Funktionen. Und was wir sehen, ist nur, wenn wir hier unten mal gucken, hoppla, das sind ja eine ganze Menge Punkte, 8x8, ist dieses 10, 8 mal 8 ist kleiner. Was wir sehen, ist im Grunde genommen das hier von oben betrachtet und das ist eine Ausprägung. Das hier ist 8 mal 8. Diese Ausprägung ist ein Ausschnitt aus dem Ganzen. Hier oben, so ein kleiner Ausschnitt aus dem Eierkarton. Das ist dieser erste Eigenvektor. Und der nächste Das ist auch so eine Lösung, ein Ausschnitt aus dem 8x8. Das entspricht diesem Ding hier zum Beispiel. Das hier ist ein Ausschnitt hier draus. Aus so einem Ding. Und da sehen Sie, im Grunde genommen, die Landschaft, die dahinter steht, ist die gleiche. Und die Eigenvektoren oder die Eigenbilder sind im Grunde genommen nur Ausschnitte aus dieser Eierkartonlandschaft. Und damit können Sie sich erklären, warum die genau so aussehen, wie sie hier unten sind. Sie sind einfach nur ein bisschen verschoben. Klar, jeweils, das hier hat dann höhere Frequenzen. Die Ausschnitte sind unterschiedlich, weil die Frequenzen unterschiedlich sind. Die Frequenzen sind hier oben, Cosinus, dadurch gegeben. Und dieses B ist dadurch gegeben. Das heißt also, Sie haben im Grunde genommen eine veränderte Frequenz von Stück zu Stück. Und das äußert sich dann damit, dass der Ausschnitt aus dem Eierkarton größer oder kleiner wird. Mehr nicht. Und das spiegelt sich da drin wieder. Das ist der Hintergrund von dem Lernen von Eigenvektoren bei kleinsten quadratischen Fehler. Gibt es Fragen dazu? Vielleicht die Verbindung noch zu JPEG kurz. JPEG macht eine Cosinus-Transformation. Das ist das hier. Summe Cosinus ist eine Cosinus-Transformation. Nichts anderes als eine Entwicklung nach Eigenfunktionen und genauer gesagt nach Basisfunktionen, Cosinusfunktionen. Was wir machen, ist Entwicklung nach Eigenfunktionen. Die Eigenfunktionen gehen beispielsweise so hier. Cosinusfunktion macht das auch. Und zwar kann man sagen, dass wenn die Cosinusfunktion entspricht dem Eigenfunktion bei ganz bestimmten Korrelationen, und zwar bei einem relativ kontrastlosen Bild, da ist die Korrelation genauso abfallend, dass dieses Ding aussieht wie ein Cosinus. Cosinus, der hier mitgenommen wird. Was also bedeutet, die Cosinus-Transformation oder die JPEG-Transformation, die wir haben, sind ein Spezialfall, der ausgewählt wurde aus einer großen Menge von Bildern als das, was am besten produziert, das Ganze. Aber das Beste bleibt immer noch die Eigenfunktion. Die werden aber nicht verwendet. Warum nicht? Warum hat die JPEG-Transformation, warum verwendet die keine? Können Sie sich das denken? Was ist der Grund dafür? Das Optimum wird ja gar nicht erreicht. Fast Optimum, okay, aber das Optimum nicht. Warum nicht? Was könnte Hintergrund sein? Hat jemand eine Idee? Ich habe ein Stichwort angeschrieben. Und das ist das Entscheidende. Die Eigenfunktion und diese ganze Lerngeschichte, die funktioniert super für ein Bild, für viele Bilder, ist aber stark abhängig von dem Bildmaterial. Es passt sich optimal ans Bildmaterial an. Was man wollte, ist im Prinzip nichts anderes als ein Verfahren, was Bildmaterial unabhängig ist. Deshalb hat man ein Bildmaterial gewählt, was einigermaßen typisch ist, standardisiert, hat diese Cosinus-Transformation definiert und die ist überall vorhanden, in allen Geräten, beim Sender und beim Empfänger. Und man muss nicht wissen, was für Bildmaterial vorher da gewesen ist. Man muss also nicht diese Eigenfunktion vorher berechnen, sondern man kann ausgehen, dass man einigermaßen gut da dran ist, wenn man diese simple Cosinus-Transformation verwendet. Das ist die Grundidee dahinter. Das bedeutet, dass Sie zwar nicht die optimalen Kodierungsvektoren hinschicken müssen zum Empfänger und sagen, dann nimm sie und dann kodier alles, was ich hier sende, sondern der hat sie bereits, weil er das kennt, was er machen muss. Aber wir sind nicht optimal. Wenn Sie also einen konkreten Fall haben, eine konkrete Art von Daten, die Sie übertragen wollen, dann sind Sie besser damit bedient. Wissen Sie dagegen gar nichts, sondern bei Bildern haben Sie eine bestimmte, eine unabhängige Sicht, dann nehmen Sie das, weil das schon mal ausprobiert worden ist über viele, viele Bildmaterial hinweg. Und das funktioniert ganz gut. Das ist der Grunderfolg und die Grundvoraussetzung für JPEG, MPEG und alle darauf aufbauenden Verfahren, dass man damit eine bildunabhängige Kodierung gewonnen hat, die nicht von der Statistik abhängt, von der vorliegenden Statistik. Natürlich hängt sie davon ab, wenn die Statistik anders wäre, würde das nicht so gut funktionieren. Aber von der normalen Statistik ist es okay. Haben Sie dagegen einen Anwendungsfall, wo Sie ein Spezielle haben, dann sind Sie tatsächlich mit den angepassten Sachen besser dran, wo Sie konkret auf das eingehen, was wirklich vorliegt. Gut, das war Bildkodierung, die entsprechenden Überlegungen. Jetzt Fragen dazu, zu diesem Beispiel Bildkodierung mit Eigenvektoren. JPEG, MPEG, jetzt wissen Sie, was Transform Coding ist. Jetzt wissen Sie, wie die normalen Verfahren arbeiten. Das Herz der ganzen Verfahren. Dann würde ich an dieser Stelle stoppen und sagen, okay, das war Transform Coding. Und in die letzten 10 Minuten gucken wir uns an, wie PCA-Netze funktionieren. Und da möchte ich Ihnen kurz nahebringen, wie historisch sich das Ganze entwickelt hat. Nämlich, ich möchte Ihnen zeigen, wie das zustande kam. Die erste Regel, die dafür erfunden wurde, stammt von Herrn Oya. Das ist ein Finne. Und der hatte sich überlegt, angenommen, ich habe hier eine Hebbsche Lernregel. Und die Hebbsche Lernregel normiere ich mal, damit das Gewicht nicht dauernd bis ins Endliche geht. Was kommt da raus? Nun, er setzt das hier ein und auch hier und hat dann eine entsprechende Iterationsregel. Die Frage ist, das ist relativ kompliziert. Kann man das vereinfachen? Das kann man vereinfachen. Ich möchte Ihnen kurz zeigen, wie das funktioniert. Wie vereinfache ich so eine Regel? Nun, die Lernregel ist ja nur eine Kombination von diesen Zweien. Und ich möchte gerne die zwei Regeln eine einzige zusammenpacken. Ich habe also eine Lernregel, wie Hut von T ist gerade W von T plus Gamma X mal Y. Und außerdem weiß ich, W von T ist gerade W Hut von T durch W Hut von T Betrag. Damit normiere ich das. So, das bedeutet, dass im Prinzip W Betrag gleich 1 ist. Sind wir einverstanden? Gut, soweit, so gut. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich an die ganze Sache ran? Nun, ich habe W von T und setze es mal ein. Das hier eingesetzt. Das ist W von T so, ja, plus Gamma mal X mal Y mal 1 durch dieses Ding. Was ist das? Nehme ich mal an, das nenne ich einfach mal F von Gamma. dieses Ding hier. Und ich frage mich, was f von Gamma ist. Nun, f von Gamma kann ich einfach mal entwickeln nach einer Taylor-Reihe. Das heißt, ich habe f von 0 plus Gamma mal f' von 0 plus Gamma Quadrat f2' von 0 und so weiter. Taylor-Reihe. Nun, was ist das? Ich weiß, f von 0 ist dieses Ding hier 1 durch w Hut an der Stelle 0. An der Stelle 0 bedeutet aber Gamma gleich 0, dann ist es identisch mit dem W und W-Betrag, hat man gesagt, ist 1. Also es ist nichts anderes als 1. Einverstanden? Ich argumentiere, ja, nachvollziehbar. Also, Gamma gleich 0, reduziert sich auf 1 durch einen Betrag. Der Betrag war gleich 1, also 1 durch 1 gleich 1. Okay, haben wir schon mal ein Ding. Jetzt, was ist f'? F' von Gamma gleich 0. Nun, das ist nichts anderes als w Hut zum Quadrat hoch minus 1/2 das ganze Strich, also abgeleitet. Abgeleitet das Ganze ist nichts anderes als äußere Ableitung, also hier oben minus 1/2 mal w Hut Quadrat hoch minus 3/2 mal innere Ableitung. Innere Ableitung, das ist das hier, das ist 2 mal und dann die Ableitung von dem 2 mal diesem hier, W Hut, mal der inneren Ableitung, W Hut Strich. Nun, W Hut ist in diesem Fall gerade an der Stelle 0, gerade gleich W. Und was ist W' von Gamma? Nun, die Ableitung von diesem Ding hier nach Gamma. Dann fällt das hier weg und das hier abgeleitet nach Gamma ist gerade x mal y. Das ist also nichts anderes als x mal y. So, das ist also nichts anderes als minus 1/2 Ach ja, vielleicht sollte ich hier noch was dazu sagen. Das hier ist an der Stelle 0. W-Hut an der Stelle 0, hat man schon mal gesagt, das ist gerade W-Hut an der Stelle Gamma gleich 0 ist gerade W. Und W-Quadrat ist 1. Das heißt, und davon die Wurzel 1 durch ist immer noch 1. In anderen Worten, das hier ist 1. Wir haben also minus 1/2 mal 1 mal 2. Mal W, mal X, mal Y. Ja, das hier ist Y. Kommt raus, also gerade raus, minus, das hier kürze ich weg, minus Y Quadrat. So, damit haben wir schon den zweiten Term. Und dann können wir sagen, also ist F von Gamma, hier oben nochmal ist also f von 0, das ist 1, minus y Quadrat, das ist der zweite Term, plus Gamma Quadrat, f2' plus 3 und so weiter. Und Gamma ist ein sehr kleiner Wert. Wenn der 0,1 ist, dann ist Gamma Quadrat gerade 0,01. In anderen Worten, das hier ist ungefähr 0. Das lassen wir einfach weg. Wir reduzieren uns also auf diesen Ausdruck hier, sagen, dieses Ding kommt raus. F von Gamma. In anderen Worten, da kommt raus W von T plus Gamma mal X mal Y mal 1 minus Y Quadrat. Ah, Augenblick, da habe ich was vergessen. Hier ist Gamma mal F'. F' ist das. Ich muss also hier an dieser Stelle Gamma mal F' machen, wenn ich das Ganze mache. Das ist gerade Gamma mal Y Quadrat. Das sollte man nicht übersehen, da. Den hier. Okay. Gut. Das ist also hier ein Gamma mal. So. Das kann ich jetzt ausrechnen. Das ist also gerade 1 mal dem. Das ist W plus Gamma mal X mal Y minus W mal Gamma mal Y Quadrat und dann minus Gamma Quadrat X mal Y mal Y Quadrat. Nun, auch hier haben wir wieder ein Gamma Quadrat. Konsequenterweise sagen wir 0. Ja, und was dann rauskommt bei der ganzen Geschichte? Ist eine einfache Regel. Diese einfache Regel sagt, W von T ist das hier zusammengefasst zu einem W von T plus, das heißt W von T minus 1 sind wir hier, ja, plus das und das zusammengefasst, das ist Gamma mal Y Quadrat, X mal Y minus Y Quadrat, W mal Y, also X mal Y minus W mal Y Quadrat. Und das hier können wir auch so fassen als T minus 1 plus Gamma mal X minus W mal Y. Diese Gleichung hier das ist die Oja-Regel. Also eine Zusammenfassung von diesen beiden Sachen zu einer einzigen Lernregel. Diese Lernregel hat der Oja sich ausgerechnet, hat sie implementiert und konnte damit zeigen, Taylor-Reihe entwickeln, gibt direkt die Oja-Regel, konnte damit zeigen, dass das eine Regel ist, mit der man tatsächlich den Eigenvektor ermittelt. Den Eigenvektor mit dem größten Eigenwert. Der Gewichtsvektor konvergiert also zum Eigenvektor mit dem größten Eigenwert. Das ist eine Lernregel für PCA, für ein einziges Neuron. Man kann das Ganze noch zusammenfassen, man kann also damit weitermachen und sich überlegen, wenn das eine Lernregel für ein Neuron ist und für einen Eigenvektor, wie sieht es aus, wenn ich das als Netz zusammenpacke und beim Netz sieht es dann so aus, das ist die einfache Oja-Lernregel. Beim Netz nimmt man einfach eine Verallgemeinerung vor und sagt, das Ding hier nenne ich einfach mal x minus. X minus ist gerade dieser Term. Und ich kann das Ganze für das ganze Netz etwas anders fassen, weil das im Grunde genommen ein Abziehen ist von diesem hier, von dem Einfluss dieses Gewichtsvektors, indem ich den Einfluss von allen Gewichtsvektoren abziehe. Und wenn ich an dieses x minus das hier ansetze, dann kommt so ein Netz raus, wobei jeder Gewichtsvektor gelernt wird durch solche Wechselwirkung. Interessanterweise kommt damit ausgehend aus der Zielfunktion dieses x² hier zu minimieren. Interessanterweise kommen damit nicht die Eigenvektoren raus, enttäuschenderweise, sondern sie bekommen nur den Unterraum der Eigenvektoren raus. In anderen Worten, wenn Sie hier n Stück reingeben, n, m ist kleiner als n, dann kriegen Sie zwar hier die entsprechenden Komponenten raus, es gibt einen Unterraum, allerdings ist es der Unterraum mithilfe der Eigenvektoren, okay, aber nicht die Eigenvektoren selber. Sie sind also nicht die einzelnen Gewichtsvektoren werden, konvergieren nicht zu den Eigenvektoren, sondern nur zum Unterraum. Sehr schön, weil das reicht an sich, um das zu minimieren, aber sind nicht die Eigenvektoren. Und dadurch, dass noch mehr Probleme dabei entstehen, dass nämlich das vom biologischen her keine gute Idee ist, weil wenn wir eine Kompression vornehmen wollen von Daten und die sollen zu weniger Daten zusammenkomprimiert werden, dann ist es biologisch nicht plausibel, dass dann im Grunde genommen von hier nach hier eine Rückkopplung erfolgt, eine Art Beeinflussung der Eingabe durch die Ausgabe. Das ist biologisch nicht sehr plausibel, weil wir beeinflussen nicht unsere Retina durch unser Gehirn. Das geht nur in einer Richtung. Deshalb hat man überlegt, es müsste doch noch andere Möglichkeiten geben, um diese Eigenvektoren direkt auszurechnen, ohne dass es da so eine Rückkopplung gibt. Ohne dass hier sowas abgezogen wird von der Eingabe. Da wird ja von der Eingabe etwas abgezogen, was ausgerechnet wird. Und das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Für heute möchte ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, es war nicht ganz so schwer, der Weg durch die ganzen Eigenvektoren und Eigenwerte hin zu den komprimierten Bildern. Aber es ist ein interessanter Hintergrund, der sich lohnt zu wissen, für das, was Sie auch in ganz anderen Disziplinen mitbekommen können. Vielen Dank.